Warum hast du so lange gebraucht?
Ich habe Lebensgeist nicht finden können, Milady, erklärte Archie, der durch das Fenster ihrer Kutsche geflogen kam. Also habe ich die Botschaft dem jungen Herrn Galadon übermitteln müssen. Danach habe ich nach König Telri gesehen.
Sarene tippte sich verärgert an die Wange. Was treibt er denn?
Galadon oder der König, Milady?
Der König?
Seine Majestät ist sehr beschäftigt. Er regelt sich in seinem Palast, während die Hälfte des arelischen Adels draußen wartet, sagte das Seon mit Missbilligung in der Stimme. Ich glaube, seine größte Beschwerde derzeit ist der Umstand, dass beim Palastpersonal nicht genug junge Frauen übrig sind.
»Wir haben einen Narren durch einen anderen ersetzt«, sagte Sarene kopfschüttelnd. »Wie hat dieser Mann jemals genug Vermögen angehäuft, um Herzog zu werden?«
»Hat er nicht, Milady«, erklärte Archie. »Sein Bruder hat den Großteil der Arbeit geleistet. Telri hat nach dem Tode des Mannes geerbt.«
Sarene seufzte und lehnte sich zurück, als die Kutsche über eine Unebenheit fuhr. »Ist Hyrathen dort?«
»Des Öfteren, Milady«, sagte Archie. »Anscheinend besucht er den König jeden Tag.«
»Worauf warten Sie noch?« fragte Sarene ärgerlich. »Warum lässt Telri sich nicht einfach bekehren?«
»Da ist sich niemand so sicher, Milady.«
Sarene runzelte die Stirn. Sie konnte sich das in die Länge gezogene Schauspiel nicht erklären. Es war allseits bekannt, dass Telri deretische Predigten besucht hatte, und es gab keinen Grund, weshalb er immer noch den konservativen, koratischen Gläubigen mimen sollte. »Keine weiteren Neuigkeiten bezüglich dieser Bekanntmachung, die der Giorn angeblich vorbereitet hat?«
»Nein, Milady«,
meinte Archie zu ihrer Zufriedenheit. Es gingen Gerüchte um, dass Hyrathen ein Gesetz entworfen hatte, das ganz Arelon vor die Wahl stellen würde, zum Schuh de Red überzutreten oder ins Gefängnis geworfen zu werden. Obwohl die Kaufleute sich während des Frühlingsmarktes nichts anmerken ließen, war die ganze Stadt nervös und angespannt. Es fiel Sarene nicht schwer, sich die Zukunft auszumalen. Bald würde das Wirren eine Flotte Priester nach Arelon schicken, dicht gefolgt von seinen Kriegermönchen. Telri würde erst Sympathisant gewesen sein und dann Konvertit und letzten Endes bedeutungslos. In ein paar Jahren wäre Arelon nicht nur ein Land voller deretischer Gläubiger, sondern eine Erweiterung von Fjorden selbst. Sobald Hyrathens Gesetz einmal verabschiedet war, würden die Priester keine Zeit verschwenden, sondern Sarene und die anderen auf der Stelle verhaften. Man würde sie wegsperren oder wahrscheinlicher noch hinrichten. Danach gäbe es niemanden mehr, der Fjorden bekämpfte. Die gesamte zivilisierte Welt würde dem Wirren gehören, die endgültige Erfüllung des Traumes vom Alten Reich. Und dennoch vergeudeten ihre Verbündeten Zeit, indem sie debattierten und redeten. Keiner wollte glauben, dass Telri tatsächlich ein Dokument unterzeichnen würde, das den Glaubensübertritt erzwang. Derartige Ungeheuerlichkeiten kamen in ihrer Welt nicht vor. Arelon war ein friedliches Königreich, selbst die sogenannten Aufstände von vor 10 Jahren waren nicht allzu zerstörerisch gewesen, außer für die Elantrier. Ihre Freunde wollten besonnen vorgehen, ihre Vorsicht war verständlich, ja sogar lobenswert, aber der Zeitpunkt denkbar schlecht gewählt. Es war nur gut, dass sich Sarene an diesem Tag eine Gelegenheit zu Fechtübungen bot. Sie musste sich unbedingt ein wenig abreagieren. Wie als Antwort auf ihre Gedanken blieb die Kutsche vor Roials Villa stehen. Nachdem Telri in den Palast gezogen war, hatten die Frauen ihre Fechtübungen in die Gartenanlagen des alten Herzogs verlegt. Das Wetter war in letzter Zeit warm und windig gewesen, als habe der Frühling sich entschieden, diesmal zu bleiben, und der Herzog hatte sie gern bei sich aufgenommen. Es hatte Sarene überrascht, als die Frauen darauf bestanden hatten, mit den Fechtstunden fortzufahren. Doch die Damen hatten sich fest entschlossen gezeigt. Wenigstens diese Treffen würden weiterhin stattfinden, jeden zweiten Tag, wie es nun schon seit über einem Monat der Fall war. Allem Anschein nach war Sarene nicht die Einzige, die sich mit Hilfe eines Degens abreagieren musste. Sarene kletterte aus der Kutsche. Sie trug wie gewöhnlich ihren weißen Sportanzug und außerdem ihre neue Perücke. Als sie um das Haus bog, konnte sie von weit her hören, wie Syren aneinanderschlugen. Aufgrund des Schattens und hölzernen Bodens eignete sich Roials Gartenpavillon ausgezeichnet als Übungsplatz. Die meisten Frauen waren bereits eingetroffen. Sie begrüßten Sarene mit einem Lächeln und machten einen Knicks. Keine von ihnen hatte Sarenes plötzliche Rückkehr aus Elantris ganz verdaut, und mittlerweile wurde sie mit noch mehr Respekt und Angst betrachtet als zuvor. Sarene nickte freundlich zurück. Sie mochte diese Frauen, auch wenn sie niemals zu ihnen gehören könnte. Sie zu sehen, rief ihr jedoch das eigenartige Verlustgefühl ins Gedächtnis, das sie hegte, seit sie Elantris hinter sich gelassen hatte. Es war nicht bloß Lebensgeist. Elantris war der einzige Ort, an dem sie sich jemals bedingungslos angenommen gefühlt hatte. Sie war keine Prinzessin gewesen, sondern etwas viel Besseres. Ein Mitglied einer Gemeinschaft, in der jeder Einzelne wichtig war. Die Elantrier mit ihrer eigenartig gescheckten Haut hatten ihr ein Gefühl von Wärme gegeben, waren gewillt gewesen, sie in ihr leben zu lassen und ihr einen Teil ihrer selbst zu schenken. Dort, mitten in der verfluchtesten Stadt auf der ganzen Welt, hatte Lebensgeist eine Gesellschaft errichtet, welche die koratischen Lehren praktisch lebte. Die Kirche predigte den Segen der Einheit, und es grenzte an Ironie, dass es sich bei den einzigen Menschen, die ein solches Ideal praktizierten, um diejenigen handelte, die verdammt worden waren. Sarene schüttelte den Kopf und ließ ihren Degen nach vorn schnellen, um mit den Aufwärmübungen zu beginnen. Sie hatte ihr ganzes Erwachsenenleben auf der immerwährenden Suche nach Akzeptanz und Liebe verbracht. Als sie endlich beides gefunden hatte, hatte sie fortgemusst. Sie bemerkte gar nicht, wie lange sie schon übte. Übergangslos fing sie mit ihren Schrittfolgen an, nachdem sie mit dem Aufwärmen fertig war. Ihre Gedanken drehten sich um Elantris, Domi, ihre Gefühle und die geheimnisvollen, ironischen Wendungen des Lebens. Sie schwitzte heftig, als sie mit einem Mal bemerkte, dass die anderen das Fechten eingestellt hatten. Überrascht blickte Sarene auf. Sämtliche Frauen drängten sich an der einen Seite des Pavillons, plapperten aufgeregt und betrachteten etwas, was sich Sarenes Blick entzog. Neugierig bewegte sie sich auf die Seite zu, bis sie das Objekt der allgemeinen Aufmerksamkeit dank ihrer Körpergröße gut sehen konnte. Einen Mann. Der Fremde war in kostbare blaue und grüne Seide gekleidet und trug einen mit Federn geschmückten Hut. Er hatte die beigebraune Haut eines duladenischen Adligen, nicht so dunkel wie Schudens, aber auch nicht so hell wie Sarenes. Seine Gesichtszüge waren rund und fröhlich und sein Auftreten das eines sorglosen Gecken, typisch duladenisch. Der dunkelhäutige Diener an seiner Seite war groß und breit, wie die meisten Dulas von niederem Stand. Sarene hatte keinen von beiden je zuvor gesehen. »Was ist hier los?« wollte sie wissen.
»Er heißt Kalo, Milady«, erklärte Archie, der über ihr schwebte. »Er ist vor ein paar Minuten eingetroffen. Anscheinend gehört er zu den wenigen duladenischen Republikanern, die dem Massaker letztes Jahr entkommen sind. Bis vor kurzem hat er sich in Südarelon versteckt gehalten.